Es geht ein Raunen durch die Republik der Weltmeister. Der Kapitän verlässt das Schiff, das gerade siegreich den Hafen erreicht hat. Neue Reisen werden ab jetzt ohne Philipp Lahm stattfinden. Er hat seine Karriere als Nationalspieler beendet. Das kann er doch nicht machen. Also, wir brauchen den kleinen Philipp doch. Der ist auch so wichtig. Er muss weitermachen. Er muss. Wir brauchen ihn. Das ist die Reaktion der Leute Land auf, Land ab. Und er erklärt sich in der Zeitung Die Zeit und erklärt, warum er zu dem Schritt gekommen ist. Und ich möchte daraus zitieren. Durch die extremen Erfahrungen, die ich innerhalb eines Jahres machte, wurde mir bewusst, dass ich mich nicht vom Leistungssport treiben lassen will. Mein Leben gehört mir. Wenn ich glücklich bleiben will, auch über meine Fußballkarriere hinaus, dann muss ich mein Leben selbst bestimmen. Das heißt, Entscheidungen treffen, bevor sie mich einholen. Er möchte sich nicht vom Leistungssport treiben lassen und Entscheidungen treffen, bevor sie ihn einholen. Fällt mir persönlich gar nicht so leicht, das zu akzeptieren. Aber mich hat er auch nicht gefragt. Und aus Lahms Worten wird in dem Bericht deutlich, dass er die Erwartungen und den Druck der Leute spürt. Dass er weiß, dass die Leute denken, wir brauchen dich, Philipp, mach weiter. Weltmeister, jetzt Europameister. Er weiß das. Und er denkt trotzdem, dass es auch ohne ihn geht und steigt aus. Lahm ist für mich ein extrem populäres Beispiel für das, was wir, glaube ich, täglich erleben. Aufgaben um Aufgaben, die alle gemacht werden müssen, die alle unglaublich wichtig sind und viele fühlen sich von ihnen irgendwie getrieben. Das ist ein Grundgefühl, was viele in unserer Generation finden, das Wort getrieben dafür. Es gibt so viel, das man eigentlich machen müsste. Und dabei haben wir so wenig Zeit. Und die Zeit ist so kostbar. Und deswegen gilt es, sie voll auszukosten. Und Tim Bensko hat das ein bisschen ironisiert in seinem Text. Und er hat dann geschrieben, ich wäre so gern dabei gewesen. Doch ich habe viel zu viel zu tun. Lass uns später weiterreden. Da draußen, da brauchen die mich jetzt. Die Situation wird unterschätzt. Und vielleicht hängt unser Leben davon ab. Deswegen muss ich nur noch kurz die Welt retten, nach 148.713 Mails checken. Das ist sein Auftrag. Er karikiert ein bisschen unser Lebensgefühl, dass wir ja so unglaublich viel zu tun haben, dass wir eigentlich jeden Tag die Welt retten müssen und dabei vielleicht manches Wichtige verpassen. Ich muss nur noch kurz die Welt retten. Ich glaube, dieses Wörtchen muss charakterisiert eigentlich ganz gut dieses Gefühl des Getriebenseins. Ich muss. Und zu dem, was man heute so muss, gehört ja nicht nur Geld verdienen, sondern auch viele Freizeitbeschäftigungen haben so einen Must-Standard. Für mich ist das zum Beispiel sport1.de. Ich muss mich jetzt einfach mal outen. Wenn ich meinen Computer anmache und ins Internet gehe, das funktioniert eigentlich automatisch. Internet, sport1, da bin ich. So, das kann man so am Tag 5 bis 7 Mal machen. Kommt drauf an, wie viel Stress man hat, aber für die 3 Minuten, man darf die nicht hochrechnen, sonst ist man bei mehr, hat man irgendwie immer noch Zeit, also ich. Oder für mich hat so ein Muss-Standard das Bücher lesen, mich weiterbilden, Wissen aneignen. Vielleicht ist das bei dir Sport, Spaß haben, informiert sein. Symptomatisch ist für mich, dass BMW seit längerem an einer Mikropausen-App arbeitet. Sagt das jemandem was? Ich weiß, das haben sie wahrscheinlich noch nicht rausgebracht. Aber die Idee dahinter ist, dass wenn du in deinem Auto sitzt und an eine Ampel fährst, dass das System automatisch erkennt, dass du anhältst und auf dem Bildschirm direkt die für dich wichtigsten Informationen erscheinen. Dass du die Pause optimal ausnutzen kannst. Dass du die Zeit, die du da hast, perfekt auskosten kannst, kriegst du eine Mikropausen-App geliefert. Du musst so viel und bist eigentlich gleichzeitig doch so frei. Philipp Lahm trifft die Entscheidung, bevor sie ihn einholt. Und du? Steigst auch du aus, mal ganz groß gesagt? Ich selbst stehe hier nicht als leuchtendes Vorbild, ganz eigentlich ziemlich im Gegenteil. Ich stehe hier als jemand, der die Zeit immer voll auskosten möchte. Ich komme sehr ungern zu früh, weil damit müsste ich bei was anderem früher aufhören. Auch bin ich nicht sonderlich gut darin, irgendwie abzuschalten. Weder das Handy noch den Laptop, aber am ehesten meinen Kopf. Den kriege ich nicht aus. Der macht immer weiter. Und ich möchte euch ein paar Auszüge aus einem Brief vorlesen, den ich bekommen habe. Kleine Schrift. Womit soll ich also beginnen? Vielleicht mit deinen Beschäftigungen. Denn in diesem Punkt habe ich mit dir am meisten Mitleid. Ich sage Mitleid. Das setzt jedoch voraus, dass auch du leidest. Sonst hätte ich eher sagen müssen, ich leide deinetwegen. Denn das Wort Mitleid passt nicht, wenn niemand leidet. Wenn du also leidest, leide ich mit dir. Wenn nicht, leide ich trotzdem. Ja, sogar sehr. Denn ich weiß, dass ein Glied, das nichts mehr empfindet, schon ziemlich weit weg ist vom Heilsein. Und dass ein Kranker, der gar nicht mehr von seiner Krankheit fühlt, in Lebensgefahr ist. Zunächst kommt dir etwas unerträglich vor. Im Laufe der Zeit gewöhnst du dich vielleicht daran und hältst es nicht mehr für so schwer. Es dauert nicht lange und es kommt dir leicht vor. Es vergeht nicht viel weitere Zeit und es sagt dir sogar zu. So verhärtet man allmählich Schritt für Schritt sein Herz. Und auf die Verhärtung folgt die Abneigung. Ja, so geht es. Ein schwerer und ständiger Schmerz drängt auf einen raschen Ausweg, entweder auf die Gesundheit oder auf die Empfindungslosigkeit. Das ist der Grund, warum ich mir immer um dich Sorgen gemacht habe und mache. Ich fürchte, dass du inmitten deiner zahlreichen Beschäftigungen, deren Ende du nicht absiehst, deine Stirn verhärtest und dich nach und nach selbst der gerechtfertigten und nützlichen Schmerzempfindung beraubst. Dann schreibt er noch ein bisschen weiter. Wenn du dein ganzes Leben und Erleben völlig ins Tätigsein verlegst und keinen Raum für die Besinnung vorsiehst, soll ich dich da loben? Darin lobe ich dich nicht. Ich glaube, niemand wird dich loben, der das Wort Salomos kennt. Wer seine Tätigkeiten einschränkt, erlangt Weisheit. Und bestimmt ist es der Tätigkeit selbst nicht förderlich, wenn ihr nicht die Besinnung vorausgeht. Gönne dich dir selbst. Ich sage nicht, tu das immer. Ich sage nicht, tu das oft. Aber ich sage, tu es immer wieder einmal. So wie du für alle anderen da bist, sei auch für dich da. Oder jedenfalls sei es nach allen anderen. Ein paar Auszüge aus einem Brief. Womit soll ich beginnen? Vielleicht mit deinen Beschäftigungen, über die du ein hartes Herz bekommst. Ich bin ehrlich, der Brief wurde nicht direkt an mich geschrieben. Eigentlich wurde er schon ungefähr um 1100 geschrieben von Bernhard von Clairvaux. Das war damals ein sehr bekannter Mönch, der das an den Papst geschrieben hat. Hat dem Papst einen Brief geschrieben und hat gesagt, pass mal auf, ich habe Angst um dich, weil du bist die ganze Zeit eigentlich nur beschäftigt. Ich glaube, du verlierst dich selbst darüber. Und als ich diesen Brief gelesen habe, habe ich gedacht, Mist, also der ist genauso an mich wie an diesen Papst. Und ich habe das Gefühl, er könnte vielleicht an dich auch sein oder an einige von uns zumindest. Deswegen wollte ich ihn euch vorlesen. Der Schreiber fragt, spürst du überhaupt noch, was in dir vorgeht? Über all dem, was du tust, über all deine Beschäftigungen, spürst du überhaupt noch, was in dir vorgeht? Kriegst du überhaupt noch mit, dass deine Stirn verhärtet und dein Herz verhärtet? Das mit der Stirn hat mich am meisten getroffen, weil wenn ich da da sitze und plane und überlege und mir Sorgen mache, dann merke ich richtig, wie meine Stirn sich in Falten legt und ich die eigentlich wie so einen Koffer wieder auseinandernehmen müsste, um da irgendwie Entspannung wieder reinzubringen. Spürst du nicht, wie deine Stirn und dein Herz hart werden? Sei für dich selbst da, sei still. Wie geht das, für sich selbst da zu sein? Ich habe mich da zum Beispiel mal mit Sepp drüber unterhalten, der hier auch Teil der Sapson ist. Und er hat mir erzählt, dass er es auch unglaublich schwer findet, ein Gefühl dafür zu kriegen, wie man eigentlich entspannen kann. Also man schaut dann, um runterzukommen, Film oder surft irgendwie durchs Netz oder geht shoppen, feiert. Aber fühlt sich am Schluss irgendwie nicht wirklich weniger getrieben. Und das Interessante ist, dass die Freizeit, die wir neben der Arbeit haben, oft auch irgendwie so einem Erlebnisdruck unterliegt. Also so, das, was ich jetzt mache, das muss mich jetzt aber auch entspannen. Das muss jetzt aber auch Spaß machen. Das muss jetzt aber auch so. Und kann dadurch selbst wieder zu einer eigenen Form von Arbeit werden. Also, wie macht man das? Wie ist man für sich selbst da, kommt zur Ruhe, nenn es, wie du möchtest. In der Bibel gibt Gott seinem Volk ein Gebot, und zwar einen Tag in der Woche nichts zu tun. Und es steht da ganz fett und ausführlich mitten in den 10 Geboten drin. Ihr findet das in 2. Mose 20, in 2. Mose 34 und 5. Mose 5, falls ihr es irgendwie nachlesen wollt. Es steht jedes Mal mit einem kleinen anderen Fokus da drin. Und für mich war dieses Gebot, dieses Sabbatgebot, einen Tag unter der Woche nichts zu tun, eine lange Zeit in meinem Leben ein weiteres Muss. So wie ich vorhin von einem Muss geschrieben habe, was ich machen muss, war auch der Sabbat ein Muss. Nämlich ein Muss insofern, dass man sonntags nichts tun darf, was Spaß macht. Also Fernsehen wurde bei uns nicht geguckt am Sonntag. Und auch ansonsten, ja, man hat sich halt ein bisschen zurückgehalten. Also als Kind war das ein bisschen langweilig. Sonntag war eigentlich eher ein langweiliger Tag. Und das ist meine Geschichte mit dem Sonntag, dass ich eigentlich immer denke, so, das ist halt eine aufgezwungene Einschränkung. Vielen Dank. Ich glaube aber, wenn man das Gebot mal in seiner ursprünglichen Form anschaut, dann ist es nicht unbedingt als Spielverderber für kleine Kinder gedacht, denen langweilig ist. Sondern dieses Gebot ist eigentlich ein Angebot an ein Volk, das aus der Versklavung befreit wurde. Versklavung hieß arbeiten, arbeiten, arbeiten. Immer. Du musst arbeiten. Und du wirst von gnadenlosen Herren dazu angetrieben. Und ihr kennt wahrscheinlich die Story, dass Gott dieses hebräische Volk aus der Unterdrückung des Pharaos befreit. Und unter dem Pharao gab es Regeln, habe ich eben schon gesagt. Arbeiten, 7 Tage lang. Und Gottes Ding ist jetzt, dass er dieses Volk aus der Versklavung befreit und sagt, auch unter mir gibt es Regeln. 6 Tage arbeiten und einen frei machen. Und das war eigentlich eine völlig verrückte Idee damals. Weil, also ihr könnt euch das ja nicht vorstellen, wie heute 5 Tage arbeiten und 2 Tage Wochenende. Es gab kein Wochenende, es war einfach arbeiten. So. Und dann kommt ein Gott und sagt, macht einen Tag frei. Und Arbeit an sich fanden die Menschen damals gar nicht so schlimm. Also das ist jetzt nicht, das mag vielleicht nicht jedem gefallen, aber Arbeit gehört in der Bibel zum Leben dazu. Also schon im Paradies haben die Menschen gearbeitet und den Garten bebaut. Und der Prophet Jesaja, der beschreibt eine neue Welt, die irgendwann kommen wird. Vielleicht könnte man sagen, ein neues Paradies, das irgendwann da sein wird. Richtig. Und auch da arbeiten die Leute, bauen Häuser. Es tut mir wirklich sehr leid, wenn ich irgendwelche Vorstellungen zerstören muss. Aber wahrscheinlich baut man auch im Himmel irgendwas und arbeitet. Ja, im Himmel muss er auch arbeiten. Ich glaube schon. Ja, ich bin auch gespannt, was das für eine Arbeit sein wird. Aber die Arbeit an sich ist nicht das Problem, Das Problem sind die Bedingungen der Arbeit. Und das Problem ist, wenn Aufwand und Ertrag überhaupt nicht mehr zusammenpassen. Unter dem Pharao hatten die Hebräer nichts von dem Ertrag. Unter dem Pharao wurden sie dazu angehalten, immer und immer mehr zu arbeiten. Und nun sagt der neue Herr, der Gott Jahwe, macht einen Tag in der Woche frei. Und das Problem dabei ist, die Menschen wissen überhaupt nicht, wie es geht. Das können wir nicht. In der Wüste, da müssen wir doch eigentlich weiterziehen. Wir müssen bereit sein, irgendwie Nahrung zu organisieren. Und später als Bauern müssen wir pflügen und ernten, um zu überleben. Wir müssen das machen, um zu überleben. Und das, was eigentlich als große Befreiung zum einen von Gott ihnen geschenkt wird, ist gleichzeitig auch etwas, das Angst macht. Wir müssen doch eigentlich. Und Gott sagt ihnen mit diesem Gebot, vertrau mir, dass ich dich versorge, auch wenn du einen Tag nichts tust. Und das Vertrauensangebot geht an die, die es besonders brauchen. Da steht noch extra dabei an Kinder, an Mägde, Knechte, Tiere, die für die eigentlich keine Auszeit eingeplant ist. An all die geht das Angebot. Und wir sind jetzt heute in einer ganz anderen Situation. Keine Sklaven. Wir haben den Sabbat eigentlich auch nicht als diesen Tag. Wir haben ja irgendwie den Sonntag, aber auch ein bisschen was anderes. Und bei uns verschmelzen freie Zeit und Arbeit immer mehr. Wir sind eigentlich online, kannst du alles machen. Und da ist die Frage, wie passt das in unsere Lebensrealität rein? Und ich glaube, dass wir im Kern dieses Gefühl, etwas tun zu müssen, genauso kennen. Wir wissen, wie schwierig es ist, etwas zu lassen, was man eigentlich tun muss. Und Gott bietet an, vertrau mir und lass es einen Tag sein. Da musst du das und das und das nicht tun. Und mir fällt es unglaublich schwer. Also ich habe in den letzten Jahren immer damit während des Studiums argumentiert, zu sagen, also ich kann den Sonntag nicht ganz frei machen, sonst wäre ich unter der Woche so gehetzt, weil ich da so viel machen muss. Deswegen mache ich lieber auch ein bisschen was am Sonntag, dann kann ich auch ein bisschen gediegener durch die Woche gehen. Und ich glaube, es ist in Ordnung, dass es solche Zeiten gibt. Und Jesus erklärt das ja so, als die Pharisäer mal sagen, warum pflückst du hier mit deinen Jüngern die Ehren aus? Und er sagt, der Sabbat, wisst ihr das nicht, der ist für den Menschen da. Es ist nicht so, dass der Mensch für den Sabbat da ist. Aber was ist dann das Revolutionäre am Sabbat für mich? Ich habe eben schon gesagt, dass es mir schwerfällt, abzuschalten. Weil mir immer durch den Kopf geht, was ich als nächstes tun müsste. Was ich noch besser machen könnte. Was irgendwie an Sorgen da durchfliegen könnte, es kommt meistens irgendwann. Und wenn viel los ist, dann bin ich manchmal so mittendrin, dass ich morgens schon beim Aufwachen, so im Halbschlaf, merke, da rattert irgendwas in meinem Schädel und versucht schon, irgendwas zu planen. Und das sind eigentlich ziemlich miese Morgende, wenn ich das Gefühl habe, ich wach schon mit den Gedanken auf. Und vor kurzem bin ich morgens aufgewacht und der erste Gedanke war, Marco, vertrau mir, ich bin für dich da. Ich sorge für dich. Und ich musste irgendwie so lächeln und habe mir gedacht, der Gedanke kommt nicht von mir. Den habe ich in der Regel nicht. Also wenn bei mir viel los ist, denke ich, scheiße, was mitmachen. Aber irgendwie war es so, dass Gott zu mir sagt, vertrau mir, ich sorge für dich. Und das war der erste Gedanke an dem Morgen. Und ich war so froh, mit diesem Gedanken aufstehen zu dürfen. Und ich glaube, dass eigentlich der Sonntag oder der Samstag oder welcher Tag auch immer es ist, ich habe ja auch keinen Sonntag frei, das ist ja ein anderer, dass einfach dieser Tag eine Institution ist, an dem Gott das dir jedes Mal zusagt und sagt, vertrau mir, ich sorge für dich. Auch wenn dein ganzer Alltag, jeder Morgen ein anderes Gefühl ist, mit dem du vielleicht aufwachst, dieser Sonntag, dieser Sabbat steht dazwischen wie eine Säule, wie ein Grundstein, an dem sich alles abarbeiten muss. Und er sagt, du bist kein Sklave deiner To-Do-Liste, sondern ich sorge für dich. Und ich brauche diesen Tag, damit sich das auch so langsam in meinen Alltag reinwachsen lässt. Und Gott begründet das noch auf eine zweite Weise. Er sagt nicht nur, weil ich euch aus der Sklaverei rausgeholt habe, sondern er sagt, weil ich selbst die Welt in 6 Tagen gemacht habe und am 7. Tag geruht habe. Darfst du das auch so machen? Und wörtlich steht da, also in der Lutherbibel steht da so, und so vollendete Gott am 7. Tag seine Werke, die er machte, und ruhte am 7. Tag von allen seinen Werken. Das fand ich eigentlich ziemlich verrückt, als ich darüber gestolpert bin. Da steht, so vollendete Gott am 7. Tag seine Werke. Er hat doch geruht. Wie hat er es denn vollendet? Und ich glaube, dass genau da ein Schlüssel drin liegt, dass er sagt, dass das Werk wird erst durch die Ruhe wirklich vollendet. Die Arbeit wird erst durch die Ruhe ganz. Und ich kann das bei mir nur so verstehen, dass so viele Informationen, so viele Eindrücke, so viele Emotionen, wo ich mal gedacht habe, da muss ich eigentlich dranbleiben, dass sie ganz schnell wieder weg waren, weil so viele neue Reize auf mich eingeprasselt sind, dass ich sie wieder verloren habe. Weil ich gleich wieder die nächsten aufgenommen habe. Und ich glaube, dass wir die Ruhe brauchen, um die Arbeit überhaupt zu vollenden, um sie wachsen zu lassen. 2 Worte fassen zusammen, was den Sabbat charakterisiert. Erstens, Gott heiligte ihn, sagt er. Und wenn dir etwas heilig ist, dann heißt es, es passt in keine Effektivitätsspielchen rein. Das heißt, dass du nicht, ich habe vorhin gesagt, ich möchte die Zeit auskosten, sie ist mir kostbar. Daraus folgt logischerweise, dass ich fragen müsste, was kostet mich der Sonntag? Was kostet es mich, einen Tag lang nichts zu tun? Kostet mich eigentlich verdammt viel, weil 1 von 7, da könnte man ziemlich viel machen. Aber es ist gerade der Charakter des Heiligen, dass Gott sagt, ich heilige es, dass es eigentlich in keine Effektivitätsgleichungen reinpasst, dass es daneben steht, dass es davor steht, dass es darüber steht, dass man nicht errechnet, dass er so kostbar ist, weil er nicht in diese Kosten-Nutzen-Rechnung reinpasst. Er sperrt sich dagegen. Du kannst, wenn du so rechnest und fragst, was verliere ich dabei, dann wird man aus ökonomischer Sicht relativ viel verlieren. Aber aus der Sicht, was er an sich wert ist, steht es auf einem ganz anderen Blatt. Und Gott segnete ihn. Das heißt, er stattet ihn mit belebenden Kräften aus. Und das durfte ich erleben, wenn ich mich mal getraut habe, einen Tag lang frei zu machen. Und mir gedacht habe, es ist zwar viel zu tun, aber ich möchte es liegen lassen, weil ich es nicht hinkriege, weil ich sonst durch mein Leben nur noch durchstolper. Und dann gemerkt habe, es geht trotzdem. Und dieser Tag gibt mir Kraft. Gott segnete ihn. Ich möchte euch zum Abschluss eine kleine Geschichte von einem Philosophieprofessor erzählen, der in der ersten Vorlesung im großen Auditorium mit einem neuen Kurs ein großes, bauchiges Glas auf den Tisch stellt. Und dann kramt er so in seiner Tasche und holt ganz viele dicke Eisklötze raus und schüttet die alle in dieses bauchige Glas. Guckt seine Studenten an und sagt, na, es ist voll. Und die Studenten, relativ gelangweilt, ja, sieht so aus. Okay, er holt wieder aus seinem Rucksack das nächste Täschchen raus und das ist voll mit Kieselsteinen. Und diese Kieselsteine kippt er da einfach drauf und passen noch ziemlich viele davon rein. Und er guckt seine Studenten an und sagt, na, was sagt ihr jetzt? Ist es voll? Man ist schon so ein bisschen unsicherer. Ja, wahrscheinlich. Was willst du, Alter? Und dann kommt er nochmal, holt noch ein Säckchen raus und da ist Sand drin. Und dann kippt er den Sand noch drauf. Und alles von diesem Sand passt noch rein. Und er sagt, ne, es ist voll. Mittlerweile traut sich eigentlich keiner mehr, was zu sagen. Und er antwortet, so ist es mit dem Leben. Das Problem der meisten Leute ist, dass sie zuerst ihr Glas mit Sand füllen. Ihr Lebensglas. Das heißt, mit Fragen wie, was ziehe ich heute an, was geht auf Facebook, was weiß ich, was wurde da Neues gepostet. Das, dieser ganze Sand, mit dem füllen sie erstmal ihr Glas. Dann kann man vielleicht noch ein paar Kieselsteine dazwischen stecken. Aber die großen Eiswürfel, die fragen zum Beispiel, was will ich eigentlich mit meinem Leben, passen da kaum noch rein, weil der Alltag schon vollgestopft ist davon. Und deswegen möchte er das Ganze umdrehen und sagen, macht euch erst, werdet euch über die wichtigen, großen, die Grundpfeiler, die Grundsteine bewusst und dann passt auch noch immer was von den Kieselsteinen drauf und auch noch von dem Sand. Und am Schluss, sagt er, ganz schelmisch, passt auch immer noch ein Bierchen rein und kippt das mit drüber. Universelle Wahrheit. Das heißt, nicht, wenn ich am Schluss, nachdem ich alles getan habe, noch ein bisschen Zeit habe, dann mache ich noch frei, sondern der Sabbat, diese Zeit frei zu machen und zu erleben, dass Gott einen versorgt, das ist eine dieser Grundeiswürfel, die am Anfang mit reinkommen und kein Sand, der am Schluss noch drüber gekippt wird, wenn es noch passt. Es geht nicht um ein bisschen Ruhe, um ein bisschen Besinnlichkeit. Es geht um den Grundrhythmus unseres Lebens. Um die Grundsteine, auf denen wir unser Leben aufbauen. Und ich habe mir gedacht, ich möchte mit dieser Predigtvorbereitung für mich eine Entscheidung treffen, bevor sie mich einholt. Ich möchte es mal probieren, einen Tag lang und unter der Woche nicht zu arbeiten. Ich nenne es mein persönliches Sabbat-Experiment. Und wer mitmachen möchte oder wer mir sagen möchte, wie es geht, weil er es schon eh immer macht, darf gerne auf mich zukommen und mir ein bisschen helfen. Ich bin gespannt, wie das funktioniert. Ich weiß nicht, was es für dich konkret bedeutet, ruhig zu werden, für dich selbst da zu sein, abzuschalten. Aber ich empfehle dir von Herzen, es zu einem Grundstein von deinem Leben werden zu lassen. Dass du Zeit hast, in dich hineinzuspüren, in dich hineinzuhören, um mitzukriegen, was genau passiert, was deine Stirn hart macht, was dein Herz hart macht und was dich gerade so antreibt. Und dann einfach mal Hände und Füße still zu halten. Und ich glaube, damit zeigen wir mehr als mit 1000 Worten. Gott, ich vertraue dir. Amen.